Bei uns geht es auch jetzt gleich juristisch weiter auf der erste Wohnmesse auf unserer Wohnbühne. Und zwar geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Also es kommt jetzt ein Notar zu uns, und zwar der Bernd Tschugwell. Und er wird uns ein bisschen, wenn man schon Eigentümer ist, über Immobilienbesitz ein bisschen etwas erzählen. Er wird auch schauen, Sie werden sehen, es gibt viele rechtliche Stolperfallen, auf die man aufpassen sollte. Es wird auch ein bisschen über das Thema gehen, Erben, Vererben, wie man das am besten macht, gibt es auch sehr viele Themen. Und wir werden das auch wieder so machen, wie wir es schon vorher gehabt haben. Ich werde ihm ein paar Fragen stellen. Er hat natürlich wieder welche mitgenommen aus dem letzten Jahr. Er war, glaube ich, letztes Jahr auch schon einmal da. Und sonst können Sie natürlich auch gerne Fragen stellen. Und da möchte ich schon bitten, zu uns zu kommen. Bernd Tschugwell, Notar. Und wir werden uns ein bisschen unterhalten, was denn so rechtlich, was wir jetzt noch nicht aufgearbeitet haben, den ersten Teil, den machen wir jetzt beim zweiten Teil sozusagen.
Hallo. Hallo. Hi, servus.
Bitte schön.
Hallo.
Schau, das Gut. geht so schnell rüber, dass ich mir noch meine Fragen her, deine Fragen eigentlich herholen muss, die du ja mitgebracht hast von der letzten, was sich denn im Jahr so getan hat. Bitte.
Gut, wollen wir uns so setzen?
Ja, wie du magst. Gibt es im Augenblick irgendwelche speziellen Themen, die interessant sind für die Kunden oder die Mandanten, die zu euch kommen?
Naja, das Hauptthema ist sicherlich im Moment die Vermögensweitergabe, die unentgeltliche Vermögensweitergabe, speziell Immobilien. Das liegt einfach daran, dass im Moment das Schenken von Immobilien steuerlich sehr günstig ist. Mhm. Ja, es gibt ja seit 2008 keine Schenkungssteuer. Die Grunderwerbsteuer bemisst sich nach einer sogenannten Grundstückswertverordnung. Da beginnt es bei 0,5% einer Bemessungsgrundlage, die weit weg vom Verkehrswert ist. Die Eintragungsgebühr ist sogar immer noch dieser alte Einheitswert, den viele sicherlich kennen werden. Der besteht schon seit rund 30 Jahren in dieser Höhe. Das heißt, steuerlich ist im Moment Schenken sehr attraktiv und im Hinblick auf das, wie bekannt ist, äußerst schlechte Budget, muss man sich natürlich Sorgen machen, dass sich in dem Bereich was ändert. Es gibt, glaube ich, kein anderes EU-Land, wo es keine Schenkungssteuer gibt und wo diese Verkehrssteuern bei unentgeltlichen Übertragungen derart günstig sind wie in Österreich.
Das heißt, es ist auf der einen Seite da etwas zu erwarten und wir haben ja jetzt auch gerade so einen Wechsel eigentlich mit der Boomer-Generation. Man gibt sehr viele, geben ihre Immobilien weiter oder überlegen sie weiterzugeben. Ja. Das heißt, da merkt ihr schon eine verstärkte Anfrage und einen verstärkten Wunsch, da etwas zu tun.
Eine deutliche Erhöhung, weil diese Vermögensübergaben, die unentgeltlichen Vermögensübergaben sind natürlich schon in jeglicher Hinsicht wirklich zu nachdenken. Zu denken darüber, dass man das macht. Da kann man also Immobilien weitergeben, sich Wohnrechte, Fruchtgenussrechte, Belastung, Veräußerungsverbote zurückbehalten. Das heißt, die Nutzung verbleibt beim Eigentümer. Ich kann also mit der nächsten Generation das sehr transparent und gut durchbesprechen, sodass es auch Erbstreitigkeiten vorwegnimmt. Ich kann Pflichtersansprüche reduzieren oder ausschließen. Das macht es halt rechtlich wirklich interessant, das jetzt vorzunehmen und vielleicht nicht zu warten, bis auch hier die Steuern angehoben werden. Ein Nebeneffekt ist zum Beispiel auch, seit 2016 gibt es den Pflegeregress nicht mehr. Jetzt wissen wir aber alle, die Pflege ist kaum finanzierbar. Wenn das wieder eingeführt wird, wird es vermutlich wieder dazu kommen, dass es einen Rückgriff gibt auf Übertragungen. In Niederösterreich beispielsweise waren das 5 Jahre, in Wien waren es 3 Jahre. Mhm. Also auch das durchaus ein Beweggrund, um Vermögen zu sichern, schon zu Lebzeiten die Eigentumsverhältnisse neu zu gestalten und transparent und gut mit der nächsten Generation die Übergabe zu machen. Das ist ja grundsätzlich auch von der emotionalen Sicht her etwas, was durchaus attraktiv ist.
Ja, da muss man dazu sagen, das heißt, wenn ich jetzt vererbe, ich verliere das ja nicht plötzlich. Es gibt da so, wie du jetzt auch gesagt hast, sehr viele Möglichkeiten, das auch das weiter zu nutzen, die Immobilie, dass sie auch nicht veräußert wird und so, auf diese Feinheiten, wenn wir dann nachher noch eingehen. Ja. Aber dazu seid ihr als Notare, das ist auch eine wesentliche Beratungsaufgabe von
euch. Natürlich.
da natürlich zu schauen, dass wie auch die Familienverhältnisse sind. Ich stelle mir das schon manchmal sehr psychologisch vor, die ganze Arbeit.
Ja, das stimmt, weil eingangs muss ich natürlich auch einmal feststellen, ist bei der betreffenden Personenübertragung wirklich sinnvoll. Das kann jetzt zum Beispiel sein im Rahmen einer Verlassenschaft, die Ehefrau bleibt über, ein großes Haus. Mhm. Ich frage natürlich dann, erwarten Sie, dass Sie in dem Haus weiter wohnen werden? Ist es denkbar, dass Ihnen dieses Haus möglicherweise in ein paar Jahren zu groß ist und Sie eine kleinere Wohnung suchen? Naja, dann darf sie natürlich jetzt nicht übertragen an die Kinder, weil dann muss sie ja selbst in der Lage sein, dieses Objekt noch zu veräußern, sich darum eine kleinere Wohnung zu kaufen. Mhm. Das hat nämlich auch steuerliche Nachteile dann, weil jemand, der länger dort gewohnt hat, verkauft ja Hauptwohnsitz befreit ohne Immobilienertragssteuer. Ja. Wenn ich das jetzt an die Kinder übergebe, selbst wenn ich darauf vertraue, dass die dann verkaufen und mir was suchen, die verkaufen definitiv nicht steuerfrei. Mhm. Also das muss ich schon vorher ergründen, passt es auf den Fall genau. Ja. Mhm.
Das heißt, es sind schon sehr viele Punkte da zu beachten, wenn man auch wenn man jetzt vererben sollte. Und es hat ja immer geheißen, ja, man soll mit der warmen und nicht mit der kalten Hand geben. Das ist immer zumindest bei uns immer so ein Ausspruch.
Ja, ja. Ja, das hat einfach den Vorteil, dass ich das mit meinen Kindern jetzt planen kann und sagen kann, vor allem, weil ich möglicherweise mehrere Objekte habe, wer möchte was haben, regeln wir es so, dass du das Haus kriegst, deinen Bruder, deine Schwester auszahlst. Ich kann ja das alles im Vorfeld regeln und damit zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicherstellen, dass es nach meinem Tod zu keinen Streitigkeiten kommt, weil wir das zu Lebzeiten besprochen und geregelt haben.
Mhm. Wobei diese Fall mit den Streitigkeiten gibt es ja genug, weil jeder sagt, nein, da warte ich noch und das wissen wir eh und das völlig haben richtig wir eh letztens so ausgemacht, wie wir zusammengesessen sind, aber das ist es ja nicht.
Richtig, weil man muss ja, wie du vorher gesagt hast, auch sagen, man muss ja die ganzen Familienverhältnisse beachten. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche einen Fall, da haben wir dann im Nachhinein festgestellt, der Vater hat eine Immobilie an die Tochter geschenkt, die Mutter an den Sohn. Mhm. Jetzt ist der Vater.
Die gleiche?
Nein, zwei verschiedene. Alles völlig korrekt gemacht. Nur, es wurde vergessen, wechselseitige Pflichtverzichte zu machen. Jetzt ist der Vater verstorben und die Tochter hat gesagt, naja, ich von der Mutter habe ich schon was gekriegt, aber vom Vater habe ich nichts gekriegt. Also dort habe ich jetzt erbrechtliche Ansprüche. Und das war natürlich nie so ausgemacht. Ja. Aber das heißt, ich muss das eigentlich schon zu Lebzeiten beim Vertrag regeln und sagen, wenn der eine an den einen schenkt, der andere an den anderen, das kann ja durchaus möglich sein, ich erbe was von den Eltern und sage, ich gebe das weiter oder der Großvater gibt weiter. Ja. Aber vereinbart ist, dafür muss aber der andere schon bei den Eltern verzichten, weil sonst wird es ja ungleich. Ja. Und nach dem Erbrecht spielt es aber jetzt keine Rolle, dass einer vom Vater was bekommen hat, wenn er von der Mutter nichts bekommen hat, hat er dort auch ein Erb- und pflichtrechtliche
Ansprüche. Das heißt, sind sie zusammengesessen und gesagt, weil einen Schenkungsvertrag kann ich auch so unter, da brauche ich ja...
Naja, fürs Grundbuch brauche ich zwingend zumindest den Notar für die Beglaubigung und ohne tatsächliche Übergabe mit Einräumung von Wohnrechten ist es ja sogar notariatsakspflichtig. Das heißt, aber nur, es ist halt so.
Aber es war nicht durchdacht.
Eigentlich. Es war nicht durchdacht, weil es waren in dem Fall sogar zwei Kollegen, die das gemacht haben, jetzt hat der eine vom anderen nichts gewusst und das Problem ist, wenn jetzt der eine schenkt, einen Notariatsakt erschließt, ist es völlig richtig, dass der erste Notar möglicherweise sagt, nee, jetzt machen wir noch keinen Verzicht, weil sie wissen ja nicht, ob sie das andere bekommen werden. Ja? Also das heißt, ich muss spätestens beim zweiten darüber sprechen, was ist in der Familie an sich schon übergeben worden. Ja? Und muss man jetzt eine Regelung treffen. Das ist im Vorfeld eine durchaus länger dauernde Besprechung, wo wir feststellen, was ist bereits übertragen worden, auch durchaus von Großeltern und wie regeln wir es jetzt? Und vor allem auch, du hast schon vorher angesprochen, welche Gegenrechte sollen vereinbart werden. Ja?
Das heißt, je mehr man vorher quasi zu dir kommt oder zum Notar kommt und das schon festhält, desto mehr Streitereien erspart man sich hinten nach. Nicht nur Streitereien, sondern auch sehr, sehr viel Geld.
Sehr viel Geld, ja.
Weil bei Erben ist immer, ich glaube, da hat schon einige Sachen gegeben, wo du dir gedacht hast, naja, wenn sie sich zwei Stunden vorher unterhalten hätten,
hätten wir es anders regeln können. Da ist viel Emotion dabei, das ist halt ähnlich wie bei Scheidungsrecht, also wenn die Emotionen hochkochen, dann ist keiner mehr wahnsinnig vernünftig. Und wenn man dann einen Weg gegangen ist, dann wird es auch wirtschaftlich wirklich unvernünftig, weil nach dem fünften Anwaltstermin, nach der fünften Besprechung, stellt man oft schon fest, jetzt kostet es schon fast zu viel. Manchmal, es geht nicht immer um große Immobilien, es geht vielfach nur um Kleinigkeiten. Da sind die Summen, die da schon anlaufen, so hoch, dass man sagt, das hat jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr gehabt.
Aber dann will ja keiner zurückziehen.
Ja, so ist es, ja.
Weil er ja weiß, wenn er
hört dann keiner auf.
Ja, ja, weil er keiner zurückziehen möchte, weil er dann jeder Sorge hat, dass ihm dann die, wenn er verliert sozusagen, dass er ja die Anwaltskosten tragen
muss. Also ich biete da schon immer vorher an, wenn ich das höre, ob ich da vertreten kann, sage ich, also wenn es wirklich vor Gericht geht, hat das für den Notar wenig Sinn. Aber ich schlage vor, besprechen wir es mal bei mir in der Kanzlei, schauen wir, ob wir das nicht einfach ohne Streitigkeiten lösen können. Mhm. Wir müssen halt nur die Parameter dafür festlegen. Man kann ja auch sagen, wenn es um Immobilien geht, man legt einvernehmlich einen Sachverständigen fest und anhand dessen regeln wir das dann, wie das mit beispielsweise Schenkungspflicht des Ansprüchen, also hinsichtlich Übertragungen, die vor vielleicht auch 20 Jahren stattgefunden haben, jetzt im Nachhinein zu regeln ist.
Ja. Was der sozusagen, was die Wohnung wert ist.
Weil das ja,
ist
oder ja, was sie zum damaligen Zeitpunkt wert war.
Hat eine eigene Einschätzung, was es wert ist.
Das ist es ja.
Und wenn ich jetzt, du hast ja zuerst zwei Sachen angesprochen, das Veräußerungs- und Belastungsverbot, das sind ja zwei ganz wesentliche Dinge.
Ja.
Und was kannst du uns noch mal kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, das heißt, ich kann meine Immobilie weitergeben mit einer Sperre im Grundbuch. Es wird also ein Belastungs- und Veräußerungsverbot eingetragen. Das geht allerdings mit Sperre im Grundbuch nur zwischen nahen Angehörigen, heißt zwischen Ehegatten, Eltern, Kindern. Mhm. Dort kann ich es eintragen im Grundbuch, ist gleichzeitig eine Exekutionssperre, machen wir immer zusätzlich, löst nämlich keine Gebühren aus. Mhm. Im Regelfall wird ja auch noch ein Wohnrecht oder ein Fruchtgenussrecht eingetragen. Es ist selten, dass das Belastungs- und Veräußerungsverbot alleine im Grundbuch vermerkt wird. Das heißt,
Belastungs- und Veräußerungsverbot, ich vererbe das, aber die Erben aber die Erben dürfen es weder ein Pfandrecht draufgeben. Geschenknehmer,
wenn ich das korrekt
sage. Okay, aber die Geschenknehmer dürfen kein Pfandrecht draufgeben. Geben und dürfen es aber auch nicht veräußern.
Auch nicht weiterschenken. Mhm. Mit meinem Einverständnis selbstverständlich schon. Es kommt ja durchaus vor, dass man sagt, ich übertrage an ein Kind einen Baugrund, mache eine Sperre hinein, damit das nicht einfach gleich wieder verkauft wird, weiß aber schon, es wird jetzt gebaut und fremdfinanziert, die Bank wird sich sicherstellen. Mhm. Dann muss ich halt auch als Geschenknehmer darauf vertrauen, dass meine Eltern dann ohnehin zustimmen, dass eine pfandrechtliche Sicherstellung für die Errichtung eines Hauses sehr wohl gemacht werden kann. Aber das ist kein Problem. Es ist nicht so gesperrt, dass man es nicht lösen kann. Ja? Mhm.
Mhm. Und ich kann mir auch ausbedingen, dass ich weiterhin drinnen wohnen darf.
Richtig. Ja. Das ist also bei Hauptwohnsitzen unerlässlich. Ohne die Vereinbarung des unentgeltlichen, alleinigen, lebenslangen Wohnrechts würde sich vermutlich auch kein Notar oder Anwalt trauen, eine Übertragung eines Hauptwohnsitzes an die Kinder vorzunehmen. Weil die Absicherung für den Geschenkgeber muss schon vorliegend sein. Also das wird immer eingetragen im
Grundbuch. Das ist auf jeden Fall der Geschenkgeber, derjenige, der sein Eigentum sozusagen an jemanden überträgt, auch diese Sicherheit hat, dass er, der wird, also ist er Hauptgeschützter, wenn man das so sagen kann.
Der ist dann dort Hauptgeschützter. Da regelt man natürlich auch, wer die laufenden Kosten weiterträgt. Das wird im Regelfall der Wohnberechtigte sein. Oft ist auch das Motiv, eine Übertragung zu sagen, das ist ein Riesenhaus. Allfällige Reparaturinstandhaltungskosten kann ich mir mit meiner Pension nicht gut leisten. Ich übertrage es an die Kinder und im Gegensatz ist die Verpflichtung, Reparaturinstandhaltungskosten tragen bereits die Eigentümer. Kommt auch mitunter vor. Mhm. Ja. Auch das kann ich regeln. Ja.
Also man kann prinzipiell, wenn man bei Weitergabe, hat man ein sehr großes Spektrum an Möglichkeiten und die soll man auch nutzen.
Die soll man auch nutzen, auf jeden Fall. Ja, auf
also
jeden
nicht Fall. Nur sagen, ich verschenke und passt schon.
Nein, das wird schon genau besprochen. Ja. Da kommen ja noch viele Details hinein. Ja. Mhm. Als Beispiel, wenn Ehegatten an ein Kind eine Immobilie übertragen, vereinbaren wir auch wechselseitige sogenannte partielle Pflichtverzichte zwischen den Ehegatten. Das heißt quasi, dass der eine sagt, ich bin einverstanden, dass mein Gatte an den Sohn überträgt und umgekehrt, ich bin einverstanden, dass meine Gattin an den Sohn überträgt. Das hat nur den Hintergrund, dass es ja das sogenannte Schenkungspflichtesrecht gibt. Das heißt, zwischen Pflichtesberechtigten verjähren die Ansprüche nie. Jetzt kann es natürlich möglich sein, dass jemand dann im Zeitpunkt des Ablebens des einen Geschenkgebers der andere nicht mehr voll geschäftsfähig ist. Wenn bei rechtlicher Betrachtungsweise das Pflegschaftsgericht sieht, dass hier eine Übertragung vorgenommen worden ist an ein pflichtberechtigtes Kind, steht dem Geschenk, also dem überlebenden Ehegatten ein Schenkungspflichtesanspruch zu. Das ist aber meistens nicht gewollt. Ja? Das heißt ja, dass, dass in so einer Konstellation ein Sechstel des Wertes der Immobilie an den Ehegatten zu zahlen ist, ob der das will oder nicht. Mhm. Das wird dann sichergestellt auf einem Konto. Naja, und wenn es dann für die Pflege benötigt wird, dann ist dieses Geld weg. Ja? Also zur Absicherung des Geschenknehmers muss man halt vorher besprechen, vereinbaren wir auch wechselseitige Verzichte zwischen den Geschenkgebern. Also man sieht schon, das ist wirklich ein weites Feld. Also so kurz ist der Vertrag nicht, wo man nur sagt, ich übertrage dir und fertig. Ja?
Ja, weil
also
man
da
muss
kommt schon viel hinein.
Ja? Und auch weit in die Zukunft schauen.
Genau, 20. Das muss man besprechen, soweit man in die Zukunft schauen kann.
Dann fangen wir mit den Fragen an. Bitte schön. Die Dame kommt schon. In der mittleren Reihe bitte. Und da, ja.
Und wie ist das zum Beispiel, wenn es jetzt zwei Kinder gibt, die vielleicht sich darum kümmern müssen, oder ist das auch möglich? Oder wenn es eine Immobilie gibt und zwei Erben, also wie ist das dann, wenn wir schon gerade beim Vererben sind?
Also bei der Übertragung zu Lebzeiten reden wir ja von der Schenkung. Die kann ich natürlich eine Immobilie auch an mehrere Kinder übertragen. Mit Ausnahme von Wohnungseigentum, das kann ich natürlich nur an zwei Personen übertragen, aber ein Einfamilienhaus kann ich auch an mehrere Kinder übertragen. Mir muss nur klar sein, nach meinem Ableben, wenn das Wohnrecht dann gelöscht wird, wenn das Belastungs- und Veräußerungsverbot gelöscht wird, stellt sich die Frage, was passiert mit der Immobilie, wenn alle zwei, drei, vier Kinder einig sind darüber, das wird vermietet, das wird verkauft, wird es kein Problem geben. Wenn die Uneinigkeit herrscht, dann ist es, wie es aber in überall anderen Rechtsverhältnissen auch ist, Miteigentum ist oftmals das Schwierigste. Das gilt in der Ehe, das gilt bei Firmen, das gilt aber auch bei der Übertragung von Immobilien.
Weil jeder andere Interessen natürlich hat. Der eine will, der hat genug Geld, der braucht es nicht und will es vermieten, der andere braucht das Geld und will es aber verkaufen und der Dritte weiß nicht, was er will.
Auch das wäre im Vorfeld zu besprechen, ob es vielleicht Sinn macht, nämlich auch aus steuerlicher Sicht zu sagen, ich übertrage an ein Kind mit einer Auszahlungsverpflichtung an das andere. Da muss ich halt nur den Wert festlegen und den Auszahlungszeitpunkt.
Und gibt es das auch, dass zum Beispiel, wenn zwei Leute etwas halt haben, also besitzen, dass es auch festgelegt wird, wie viel Prozent davon jemand besitzt? Zum Beispiel der eine 70, der andere 30?
Nein, das muss ich festlegen. Also beim Haus muss ich festlegen, gehört es Ihnen jetzt halb-halb oder ein Drittel, zwei Drittel oder ein Viertel, drei Viertel? Das kann ich, mit Ausnahme bei Wohnungseigentum, da geht es nicht. Da habe ich die zwingende gesetzliche Vorgabe, nur zwei Personen zu gleichen Teilen. Aber sonst kann ich es frei festlegen.
Bitteschön.
So, danke erstens einmal für die tollen Infos. Und Frage ist, ich habe einen Sohn, der ist 6 Jahre.
Ja.
Ist es zu früh, ihm etwas zu schenken? Mhm. Ab wann soll man das machen? Oder er ist ja noch minderjährig. Ja. Wie schaut es da aus?
Also prinzipiell kann an einem Minderjährigen schon geschenkt werden. Ich würde es aber nicht empfehlen. Es ist nämlich so, dass bei der Übertragung ein minderjähriges Kind man die Zustimmung des Pflegschaftsgerichts benötigt. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich räume mir da das lebenslange unentgeltliche Wohnrecht ein, hängt es von Ihrem Alter ab, ob das Pflegschaftsgericht dem überhaupt zustimmt. Also das ist oft sehr schwierig. Ja. Ich habe selbst in einem Fall einmal, wo ein Mitte 70 war er, wurde Spätvater, das Kind war minderjährig, also unter 10 und selbst da war es ein schwieriges, längeres Gespräch mit einem zuerst ergangenen abweisenden Beschluss, erst mit dem Rekurs konnte ich das dann durchsetzen, dass letztlich dennoch es akzeptiert wurde, dass diese sehr wertvolle Immobilie an das Kind übertragen wird gegen Einräumung des Wohnrechts im Hinblick darauf, dass das Wohnrecht nicht mehr so lang bestehen wird, wenn man das sozusagen bewertet. Bei jedem, der etwas jünger ist und nicht deutlich über 60 ist, wird es gar nicht funktionieren, weil die Zustimmung vom Pflegschaftsgericht gar nicht ergeht. Und es ist im Übrigen auch nicht sonderlich günstig, weil sie entziehen ja dann trotzdem sich selbst die Möglichkeit, diese Immobilie noch zu verwerten. Sie können sie wohl nutzen, aber nicht mehr verwerten. Und ein Wohnrecht, wie gesagt, das wird von den Pflegschaftsgerichten dann nicht genehmigt, wenn die wohnberechtigte Person nicht alt genug ist, dass das Wohnrecht kurz eingetragen werden kann.
Das ist ein interessanter Aspekt. Aber ich kann natürlich in einem Erbschaftsvertrag das festhalten.
Ja, wenn ich es im Testament wichtig, festlege, dann ja, ist es, ja.
Ich kann es testamentarisch festlegen.
Ja, wenn ich es natürlich im Testament festlege, ich vermache meine Immobilie meinem Sohn und die Ehegattin, die hat ohnehin das lebenslange gesetzliche Vorausvermächtnis, nennt sich das, also das lebenslange Wohnrecht an der Immobilie, da kann natürlich das Pflegschaftsgericht nichts dagegen tun, weil dann ist es so, und wenn die Ehegattin entsprechend das Alter noch nicht aufweist und zu erwarten ist, dass sie noch vielleicht 30, 40 Jahre lebt, ja, dann ist es so. Mhm. Das ist nur bei Verträgen, brauche ich die Zustimmung.
Ja, das heißt, ich kann sehr wohl, auch wenn ich nicht über, also wenn ich es jetzt nicht gleich übertrage, ja, kann ich das sehr wohl
im Testament,
Testament schon regeln und sagen, so und so wird das einmal ausschauen.
Kommt ja sehr häufig vor bei zweiten Ehen, damit es nicht zu einer ungewollten Vermögensverschiebung kommt. Mhm. Ja, also da kann ich ja beispielsweise vereinbaren einen Erb- und Pflichtesverzicht und setze gleichzeitig im Testament fest, mein Sohn und meine Kinder erhalten die Immobilie, meine Ehegattin bekommt das Wohnrecht. Auch das muss man dann natürlich besprechen, soll das lebenslang sein oder nicht. Das hängt dann davon ab, was ich im Zuge der Eheschließung mittels Erb- und Pflichtesverzicht beziehungsweise auch vielleicht auch einem Ehevertrag vereinbare.
Mhm. Ich meine, es ist natürlich immer heikel, aber man sollte es tun.
Also bei zweiten Ehen kommt es schon sehr häufig vor. Also da liegen sie, da haben wir die meisten Eheverträge und die meisten Erb- und Pflichtesverzichte, weil da ist schon jedem bewusst, da kann es zu einer Vermögensverschiebung kommen. Ja. Und das ist oftmals nicht gewollt und das führt ja immer zu Streitigkeiten. Das ist ja fast zwangsläufig so, weil wenn dann mein beispielsweise Vater verstirbt, weiß ich, wenn ich jetzt was nichts geltend mache, bei der Stiefmutter bin ich nicht mehr berechtigt und nicht pflichtesberechtigt. Das heißt, ich bin davon abhängig, ob ein Testament vielleicht noch aufrecht bleibt oder nicht. Mhm. Erfahrungsgemäß, auch wenn die Verhältnisse vorher gut waren, passieren tut es dann selten, dass man sich dann vertraut. Da wird dann geschätzt und verlangt. Also, und das ist dann wieder teuer, aufwendig. Das kann man vorher so regeln, dass es dann, selbst wenn man sich nicht mehr versteht, im rechtlichen Sinne zu keiner Streitigkeit mehr kommen kann. Ja? Im rechtlichen wohlgemerkt, familiär. Ist das können wir dann wieder nicht regeln.
Das kann man nicht regeln, aber zumindest rechtlich kann man alles
genau. Im Vorfeld kann ich das alles regeln, ja. Mhm. Ja.
Gut, wenn es derzeit noch keine Fragen gibt, du hast ja doch einige mit. Das kann ich tun. Da haben wir eigentlich auch schon viele Fragen gehabt, aber es sind ja schon immer wieder die gleichen Themen zum Teil, mit denen die Menschen zu dir kommen und zu sagen, weil es diese grundsätzlichen Sachen.
Also bei Vererben, Verschenken sind es die jetzt genannten, das sind schon die gängigen Probleme, die man versucht dann zu lösen. Ja. Mhm.
Ja. Sag, wie kann ich sicher sein, dass ich auch eine lastenfreie Immobilie erwerbe, wenn ich etwas kaufe? Dass ich auch sicher bin, wenn Pfandrechte drinnen sind, wenn Dienstbarkeiten drauf sind?
Mhm. Naja, der Blick ins Grundbuch. Der Grundbuchsauszug, da sehe ich im Wesentlichen einmal, um nur die wesentlichen Aspekte zu nennen, die Grundstücksnummer, die Größe der Liegenschaft, die dem Grundstück zugeordnete Adresse. Ich sehe den Eigentümer, ich sehe vor allem auch, wie er erworben hat. Wann hat er erworben? Mit Kaufvertrag, mit Schenkung, mit Erbschaft. Und ich sehe die Lasten. Ich sehe Pfandrechte, Dienstbarkeiten, das muss ich schon prüfen, alles vorher. Das heißt, ich sehe oft kommen Leute zu mir und sagen, ich habe ein Angebot abgegeben, jetzt sehe ich den Grundbuchsauszug, das geht sich doch nie aus. Also da sind Pfandrechte drinnen. Dann kann ich aber schon am ersten Blick erkennen, ohne noch die Bank abgefragt zu haben, wenn ich sehe, ein Pfandrecht ist vor 15 Jahren eingetragen worden, meist Höchstbetragspfandrechte für Banken, dann haftet es ja niemals in dem Betrag aus, der jetzt im Grundbuch noch steht. Ja, da kann man meistens schon beruhigen und sagen, außer es ist ein ungünstiger Fremdwährungskredit gewesen, aber den macht jetzt keiner mehr. Das kann gar nicht sein.
Das heißt, ich soll mich auch gar nicht abschrecken lassen davor.
Nein, prinzipiell nicht.
Wenn da steht Pfandrecht, ich sage 300.000, dann heißt das vor 15 Jahren heißt das gar nichts. Nein. Das heißt nur, dass es damals um das eingetragen wurde.
Genau, weil ich würde ja auch selbst niemandem empfehlen, zu sagen, wenn ich jetzt meine Immobilie ausbezahlt habe und ich habe ein Höchstbetragspfandrecht drinnen, dann lässt man das idealerweise auch im Grundbuch drinnen. Mhm. Das hat nämlich den Vorteil, kaufe ich eine andere Immobilie und finanziere ich über dieselbe Bank, dann erspare ich mir einmal die Eintragungsgebühr, weil ich kann sagen, die Sicherstellung nimmt ja bitte wieder die alte Immobilie. Dann fülle ich das wieder auf. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass hier drinnen im Grundbuch wirklich der Betrag noch aushaftet. Ja?
Also müsste ich ihn ja monatlich eigentlich ändern.
Ja, ja, natürlich.
Wenn man das so will, weil ich ja monatlich meine Raten
Aber das sammle. Angenehme ist ja, dass bei Immobilientransaktionen es ohne Treuhandschaft ja eh nicht mehr geht. Also die Notare wickeln das ja über spezielle Konten bei der Notartreuhandbank ab. Und da ist natürlich da regelmäßig das Interesse des Käufers dahingehend, dass hier die Auszahlung an den Verkäufer erst erfolgt, wenn der Käufer hier lastenfrei Eigentumsrecht erworben hat. Umgekehrt natürlich der Verkäufer die Sicherheit haben möchte, der Notar auf den Grundbuchantrag erst stellen, wenn am Notartreuhandkonto auch der Kaufpreis liegt. Aber so kann ich das ja sicherstellen. Das heißt, im Vorfeld erkenne ich ja schon, kann ich die Immobilie wirklich lastenfrei stellen. Da muss man jetzt im Moment natürlich schon aufpassen, zu dem, was ich vorher gesagt habe, bei den vielen Insolvenzen, die wir derzeit haben, kann es natürlich schon sein, dass all diese Höchstbetragspfandrechte, vor allem wenn ein Selbstständiger verkauft, aber das erkenne ich ja im Grundbuch nicht gleich, weil da steht der Herr Max Mustermann drinnen, der hat aber vielleicht 3 Firmen und hat sich auf das Privatvermögen Geld aufgenommen, diese Höchstbetragspfandrechte wieder voll aufgefüllt, dann kann es natürlich sein, dass es schon knapp wird. Ja? Und das muss ich natürlich im Vorfeld prüfen. Das heißt, der vertragsabwickelnde Notar hat ja nicht nur die Treuhandschaft mit Käufer, Verkäufer, sondern auch mit der im Grundbuch eingetragenen Bank. Weil die gibt mir die Löschungserklärung mit der Verpflichtung, dies nur Zug um Zug gegen Eintragung, also Löschung des Pfandrechtes und Auszahlung des Geldes an die Bank zu verwenden. Das heißt, die sichern sich so ab und die finanzierende Bank gibt mir das Geld und sagt, du musst aber den Käufer, unseren Klienten hier eintragen und uns sicherstellen, die andere Bank löschen und dann erst die Auszahlung vornehmen. Das heißt, finanzierende Bank, eingetragene Bank, Käufer und Verkäufer sind alle abgesichert und wissen, der Notar haftet uns dafür, dass die Treuhandschaft ordnungsgemäß abgewickelt wird. Ja.
Also ja, haben wir zuerst
das ist unsere gehabt. Verantwortung.
Das ist eure Verantwortung. Ja, genau. Und da, wo es ums Geld geht, ist eigentlich, das ist auch gesetzlich am besten geregelt mit diesen Abwicklungssystemen. Schauen muss man vorher.
Schauen muss man vorher, ja natürlich, weil es hat ja keinen Sinn, dann schon alle die Verträge fertigzustellen, Treuhandschaften einzutragen, der Käufer kümmert sich schon um die finanzierende Bank und dann frage ich erst bei der eingetragenen Bank an und stelle fest, na, das geht sich mit dem Kaufpreis wirklich nicht aus, dann war ja alle Arbeit sowohl vom Notar als auch die Aufwendung des Käufers umsonst, das ist natürlich nicht ideal, das klären wir schon vorher ab.
Du hast doch ein anderes Thema, also das ist auch dieser Punkt, Dienstbarkeiten.
Ja, Dienstbarkeiten.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Naja, Dienstbarkeiten sind beschränkt dingliche Rechte, die im Grundbuch eingetragen sind. Das sind auf der einen Seite Grunddienstbarkeiten, das können jetzt Wegerechte sein. Mhm. Ja, das können persönliche Dienstbarkeiten sein, wie die vorgenannten Wohnrechte, Fruchtgenussrechte. Das muss ich natürlich vorher auch klären. Wenn ich ein Wohnrecht drin sehe, muss ich die Frage stellen, wohnt die Person noch dort? Ist die Person vielleicht schon verstorben? Mhm. Weil das wird ja nicht im Zuge des Verlassenschaftsverfahrens automatisch gelöscht. Eigentlich praktisch nie. Das macht man immer später, wenn man dann die Immobilie verwertet oder überträgt, dass man dann die Löschung in einem Zug vornimmt. Ja.
Okay.
Es kommt nicht oft vor, dass das vorher schon gelöscht ist. Ja. Mhm.
Das heißt, es wird sozusagen, die haben das geerbt, das ist damit ist eigentlich das Wohnrecht auch weg. Und dann teilt man das mal auf, dann verkauft man, aber es steht doch im Grundbuch. Existiert nicht mehr in Realität, aber steht auch im Grundbuch drinnen.
Das liegt nämlich oft daran, weil ich es auch vorher gehört habe. Es ist ja nicht, es darf mich auch nicht verwundern, wenn jetzt hier eine Person im Grundbuch steht und ich verhandle eigentlich mit jemand anderem. Und der sagt mir, nein, das gehört mir. Das kann schon sein. Bei einer Verlassenschaft nämlich ist es regelmäßig so, dass der Erbe als Gesamtrechtsnachfolger mit dem Einantwortungsbeschluss außerbücherlicher Eigentümer wird. Das heißt, wenn er verkaufen will, dann wird er sich nicht eintragen, wenngleich die Eintragungsgebühr in Österreich derzeit extrem niedrig ist, aber trotzdem. Er wird sich nicht im Grundbuch eintragen lassen, sondern wird in einem Zug gleich weiterverkaufen.
Das heißt, und dann erkenne ich aber anhand...
dann erkenne ich es nur an dem Beschluss.
Dann erkenne ich es nur an dem Beschluss
und den muss ich prüfen,
den muss ich dann prüfen,
dass er eigentlich
Erbe ist und daher über diese
der muss rechtskräftig über das Eigentum sein
verfügen
und,
kann.
Genau. Und ich muss auch gleich im Vorfeld prüfen, natürlich, es hindert jetzt nicht die Abwicklung, hat aber eine massive Auswirkung auf die Dauer der Abwicklung. Ich muss also zum Beispiel auch gleich prüfen, wurde die Grunderwerbsteuer bezahlt. Weil die fällt bei ihm auf jeden Fall an und die kann man der Selbstberechnung eines Notars nur dann unterziehen, wenn man das innerhalb von 2 Monaten ab Erhalt des Beschlusses macht. macht man das später, müsste ich das jetzt beim Finanzamt anzeigen, so wie früher, mhm, und warte monatelang auf die Unbedenklichkeitsbescheinigung, wenn der Erbe dann gezahlt hat. Das heißt, da muss ich dem Käufer gleich sagen, also das wird jetzt nicht so schnell gehen. Ja? Weil wir kommen nämlich ohne den Nachweis fürs Grundbuch, auch aus dem Beschluss, sind alle Steuern und Gebühren bezahlt, gar nicht zum Kaufvertrag. Ja? Also den kann ich wohl abschließen, aber ich komme nicht ins Grundbuch. Ja? Mhm. Also auch das muss ich alles vorher gleich mal prüfen, damit alle wissen, Käufer und Verkäufer, wie schnell wird es gehen und wird es funktionieren?
Klingt jetzt ein bisschen viel, aber im Endeffekt sind es nur ein paar Punkte, auf die man achten muss. Ja. Und wenn man das weiß, ist das alles keine große Hexerei, unabhängig davon, das Grundbuch ist eine sehr sichere Sache.
Ja, absolut.
Haben wir ja schon seit über 300 Jahren.
Das ist tatsächlich eine wirklich sichere Sache. Ja, ja. Auf die dort eingetragenen Rechtstatsachen kann ich mich tatsächlich verlassen.
Mhm. Ja. War ja sehr interessant, dass mit der Ostöffnung eigentlich auch sehr viele osteuropäische Länder die Idee des österreichischen Grundbuchs so übernommen haben und aufgrund dessen dann auch diese ganzen Strukturen geschaffen wurden in Osteuropa und mit Zentral- und Osteuropa, wie man sagt, und man sehr stark auf die österreichische Idee da zurückgegriffen hat.
Nein, es beugt das sehr vielen Streitigkeiten vor. Man sagt ja immer so salopp, in den USA beispielsweise sind diese Grundbuchsregister bessere Telefonbücher. Ja? Man kann sich wirklich nicht sicher sein, dass hier der Eigentümer wirklich derjenige, der ist, der in dieser Papierrolle drinnen steht. Ja. Und das führt aber natürlich dann schon laufend zu Streitigkeiten und jetzt sind die Gerichte bei uns eh schon so überlastet. Also wenn ich jetzt bei uns mir vorstelle, wir hätten das Grundbuch nicht und würden auch dort anfangen, permanent darüber zu prozessieren, wer jetzt wirklich Eigentümer ist oder ob ein Wegerecht dort eingetragen hätte sein sollen oder nicht oder schon gelöscht werden hätte sollen, dann komme ich natürlich bei jedem Erwerb einer Immobilie in die Problematik, dass ich jahrelang vielleicht nicht weiß, ob ich die beziehen kann.
Ja, und bis ich das nachvollziehen kann, wer da jetzt...
Das noch dazu, die Schwierigkeit der Nachvollziehbarkeit kommt ja dann auch noch dazu. Ja. Und so kann ich aber alles nachvollziehen, weil ich kann im Grundbuchsauszug, ich kann ja im historischen Grundbuchsauszug, zumindest seit 2005, als da digitalisiert worden ist, vorher muss ich es halt wirklich beim Grundbuch ausheben lassen, aber ich kann mir ja alle Verträge anschauen, ich kann ja das wirklich überprüfen, wer wann wie übertragen hat. Das ist also immer nachvollziehbar. Ja. Mhm.
Okay. Ja, gibt es, bitteschön, eine Frage und dann der Herr. Ja. Drei.
Ich hätte gleich zwei Fragen. Die Schenkung ist kostenfrei oder also natürlich die Vertragserstellung wird mit Kosten verbunden sein, aber Steuern bei einer Schenkung fallen keine an.
Also Schenkungssteuer nicht, es fällt eine sehr niedrige Grunderwerbsteuer an. Die bemisst sich nach dem sogenannten Bodenwert, Baukostenfaktor und Einheitswert und ihre Angaben über die Immobilie. Also erfahrungsgemäß kommt hier als Bemessungsgrundlage maximal im schlechtesten Fall für den Geschenknehmer die Hälfte des wirklichen Verkehrswertes als Bemessungsgrundlage aus. Das kann auch weit mehr abweichen, vor allem in Wien. Ich habe da schon Sachen gesehen, wo mir die Leute sagen, letzte Woche war das auch, Einschätzung Reihenhaus ca. 1,3 Millionen, Bemessungsgrundlage war, das darf man jetzt bitte nicht immer umlegen, das ist nicht immer so niedrig, aber waren 168.000, 0,5% davon sind 800 Euro Steuer für so eine Immobilie. Also da kann man quasi darüber reden, dass es eigentlich keine Steuer gibt dann. Ja.
Aber dann ist ja im Vergleich zum Erbe keine Steuerentlastung gegeben, oder? Weil beim Erbe fällt ja die Grunderwerbsteuer dann ebenfalls an.
Ja, ja, im Moment ja, richtig. Genau.
Aber was wäre dann der Vorteil der Schenkung?
Naja, es übertragen ja deswegen jetzt so viele, weil viele wahrscheinlich zu Recht davon ausgehen und die Steuerberater raten ja auch dazu, dass es hier zur Anhebung der Grunderwerbsteuer kommen kann. Unter Umständen zum Wegfall des Einheitswertes, was die Eintragungsgebühr im Grundbuch betrifft. Allein das verzehnfacht das im Schnitt schon, ja, weil dann habe ich nicht mehr zwischen nahen Verwandten den Einheitswert als Bemessungsgrundlage, sondern den Verkehrswert.
Und dann
schaut es schon ganz anders aus. Und die Schenkungssteuer, gut, das ist ein politisches Thema. man, ob und wer das wann umsetzt, ist eine, das wird man wahrscheinlich ein Jahr lang rauf und runter diskutieren, aber die Anhebung der Grunderwerbsteuer, simpel gesagt von 0,5% beginnend weg, gleich wie beim Kaufvertrag 3,5%, ist logistisch nicht sonderlich kompliziert, das kann man leicht, recht schnell ändern.
Ja, ja, ja.
Und die Bemessungsgrundlage, zumindest einmal zu sagen, wir nehmen den Immobilienpreisspiegel, ist immer noch nicht der Verkehrswert, hebt aber die Bemessungsgrundlage schon mal deutlich an. Also sowas kann natürlich schon kommen. Das ist ja nicht vorhersehbar, aber die Chancen bestehen. Die
Chancen bestehen.
Und meine zweite Frage wäre, auf dem Treuhandkonto kann ja auch öfters über Monate sogar sich hinziehen, je nach Abwicklung. Wie sind die Treuhandkonten verzinst?
Ja, also Zinsen kommen da keine raus, aber es gibt auch keine negative Zinsen. Ja. Also die Treuhandkonten bei der Notar-Treuhandbank sind ja lediglich Abwicklungskonten. Da fallen beispielsweise unabhängig davon, wie hoch der Kaufpreis ist, eigentlich immer nur 50 Euro Gebühren an. Allein das ist schon ein Riesenvorteil, ja. Weil da kann ich um 2 Millionen kaufen und die Gebühr bei der Notar-Treuhandbank ist 50 Euro. Und es ist gesichert und in unbegrenzter Höhe auch versichert, zwingend. Mhm. Ja, also das ist der große Vorteil der Abwicklung über ein Treuhandkonto bei der Notar-Treuhandbank. Ja. Es kann natürlich, wie Sie sagen, monatelang dauern, aber das liegt dann eher daran, wenn ich beispielsweise grundverkehrsbehördliche Genehmigungen benötige, um ins Grundbuch zu kommen, dann kann das vor allem in Wien sehr lang dauern. Ja.
Danke.
Der Herr mit dem grünen Pullover. Bitte. Und der war dann?
Es gibt ja auch Dienstbarkeiten, insbesondere Wegerechte, die nicht im Grundbuch stehen.
Ja.
Und wie vermeide ich diese Stolperfalle?
Naja, da muss ich natürlich den Verkäufer im Kaufvertrag verpflichten, sodass ich dort formuliere, dass er Gewähr dafür leistet, dass das Vertragsobjekt frei von Bestand und Benutzungsrechten Dritter ist, weil die kann ich tatsächlich nicht prüfen. Allerdings muss ich schon sagen, ich sage vor allem bei Einfamilienhäusern schon jedem Käufer, habt ihr euch dies genau angesehen, also nicht nur die Baulichkeiten, sondern wenn unter Umständen keine Einzäunung vorgenommen ist bei dem Grundstück, gibt es irgendwo hinten irgendwelche Wege erkennbarer Art, wo ich schon vermuten könnte, dass hier möglicherweise der Nachbar über einen längeren Zeitraum drüber geht. Ja? Weil es kann nämlich auch ein schlicht mündlich vereinbarter Vertrag sein. Natürlich ja. Dingliche Wirkung, das heißt gegenüber jedem Dritten, Wirkung hat es nur dann, wenn es im Grundbuch eingetragen ist. Aber wenn der Nachbar dann sagt, ich bin dort gutgläubig seit 30 Jahren drüber gegangen, habe ich möglicherweise eine Ersitzung. Ja? Also Es entstehen dann schon Probleme, ja.
Das heißt, das ist ein Standard, den man in den Kaufvertrag mit reingibt.
Ja, ja, jedenfalls sollte immer drinnen sein, ja.
Okay.
Natürlich auch die Zusage, dass es keine Mietrechte dort gibt und keine sonstigen Benutzungsrechte wie Wohnrechte, die nicht eingetragen worden sind, ja. Also das muss ich schon immer, da muss ich den Verkäufer schon dazu verpflichten, weil das kann der Notar im Grundbuch nicht überprüfen.
Mhm. Ja, danke. Sie wollten noch eine Frage und dann, glaube ich, an Sie. Spannende Fragen.
Sie haben das Thema Lastenfreistellung angesprochen und Ihre Aufgabe als Notar. Ich denke aber, die Aufgabe liegt auch beim Makler. Mhm. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Ich hatte so einen Fall. Der Makler hat nicht geprüft, bei welchem Betrag die Bank tatsächlich die Lastenfreistellung machen würde und hat wesentlich niedriger inseriert, im Grunde genommen und abgeschlossen.
Ja.
Und der Notar, das war dann das Problem, ist drauf gekommen, es geht gar nicht. Mhm. Das heißt, man hätte sich den kompletten Weg sparen können.
Natürlich sollte das schon im Vorfeld, wenn ein Profi mit dabei ist, natürlich überprüft werden, ob eine Lastenfreistellung möglich ist. Das kommt leider immer wieder vor, auch bei eingetragenen sonstigen Rechten, Ausgedinge. Manche Makler sagen dann auch unter Umständen, wir wissen jetzt nicht, was wir da mit dem Begriff anfangen. Wenn ich das nicht weiß, muss ich es aber überprüfen, weil das kann schon zu Problemen führen, weil die kann man unter Umständen nicht einfach so löschen. Ja? Oder ich brauche Erklärungen der Erben. Und wenn es noch komplizierter ist, der präsumptiven Erben, weil es kann nämlich sein, dass ein Verlassenschaftsverfahren ohne Erben aufgrund Überschuldung abgeschlossen worden ist. Und dann wird es noch komplizierter, weil dann muss ich einmal diese Zustimmungen erwirken. Das heißt, ich sollte eigentlich vorher schon klären, kriege ich das überhaupt lastenfrei? Ja? Wie viel haftet aus? Wie viel haftet unter Umständen beim Land aus? Die Wohnrechte, Fruchtgenussrechte, Ausgedinge etc. sind die löschungsreif oder zumindest werden da die betreffenden Personen in die Löschung auch einwilligen. Ja. Das sollte man, genauso wie ich auch im Prinzip immer dazu sage, es gehört auch im Vorfeld eigentlich schon abgeklärt auf Seiten des Verkäufers, dass ich standardmäßig, und ich mache das ja dann immer sofort, eine Abfrage der Insolvenzdatei mache, damit ich gleich erkenne, darf der noch verkaufen? Gerade jetzt, ja. Es kann ja sein, dass da schon eine Eintragung erfolgt ist. Dann ist der ganze Vorgang völlig wirkungslos. Ja. Das muss ich eigentlich sofort einmal prüfen. Mhm. Ist das heißt, ja noch berechtigt?
Geht, ja, es geht ja nicht darum, dass man dann Geld verliert, sondern dass einfach Zeit,
ja, genau,
dass man dann einfach irrsinnig viel dann Zeit investiert
dann
in den ganzen Ablauf und dann steht man da und
aber sagt, aber der Zeitaufwand und der Geldaufwand.
Ja. Ja. Entschuldigung, die Konsequenz nach 3 Monaten Kaufrückabwicklung.
Ja.
Ja. Also 3 Monate umsonst.
Ja, genau das ist ja. Das.
Und das sollte so nicht passieren.
Sollte vermieden werden.
Genauso wie ich ja auch, das gehört auch zu diesen vorvertraglichen Aufklärungspflichten. Ich sollte ja nicht nur ins Grundbuch schauen, ich sollte halt bei Wohnungen, ich sollte vorher schon die Eigentümerprotokolle der letzten Jahre mir anschauen. Und ich sollte einfach einmal überprüfen, ist da beispielsweise vereinbart worden, dass eine thermische Sanierung vorgenommen wird? Da muss ich ja wissen, da kommen Zahlungen auf mich zu. Dann kaufe ich die Wohnung und dann muss ich investieren, weil im Regelfall aus der Rücklage lässt sich sowas nicht decken.
Ja.
Das heißt, das muss ich einmal wissen. Oder stelle ich über die Eigentümerprotokolle fest, dass möglicherweise Instandhaltungsarbeiten, die bereits getätigt worden sind, in den Rücklagen keine Deckung finden, weil die thermische Sanierung ist 5 Jahre her, dann wurde prozessiert und jetzt stellt man fest, wir müssen jedenfalls 60-70% müssen wir zahlen, das geht sich nicht aus und das trifft dann den Eigentümer, der jetzt im Grundbuch steht. Das sollte ich eigentlich vorher alles wissen. Mhm. Die Notare fragen das dann immer ab. Mhm. Ja. Es sei denn, natürlich alle Vertragsparteien erklären, der Makler hat uns schon über alles aufgeklärt, wir kennen das schon, aber dann müssen wir nicht doppelt anfragen, aber das fragen wir ab, aber dann kann man natürlich zu Tatsachen kommen, wo der Käufer dann vielleicht zu Recht zurücktritt vom Vertrag und sagt, na, und dann kaufe ich um den Preis nicht, wenn ich dann diese Investitionen habe. Ja. Das sollte man nicht vorher klären.
Ja. Man kann sich ja dann noch immer einigen und sagen, okay, ich kaufe, aber
reduziert.
Wenn da schon dann wieder Kosten auf mich zukommen, dann müssen wir das abziehen vom Kaufpreis.
Genau.
Sie wollten noch eine Frage stellen.
Dankeschön. Meine Frage geht Richtung Erbschaft. Es geht um ein Einfamilienhaus. Erbe ist jemand, der weder verwandt noch verschwägert mit dem Verstorbenen ist. Der Verstorbene war der Erwachsenenvertreter seiner Frau. Die Witwe hat jetzt vom Gericht eine Erwachsenenvertretung bestellt bekommen. Was macht dann Sinn, außerbücherlich bleiben oder in das Grundbuch eintragen? Soweit es möglich ist, mit dem Gespräch nach der Erwachsenenvertretung.
Naja. Kannst du doch mal kurz wiederholen?
Weil also der Fall dürfte so gelagert sein, jemand verstirbt, Erbe ist eine dritte Person, die Ehegattin gibt es aber, Kinder offensichtlich nicht. Das heißt, die Ehegattin ist natürlich jetzt pflichtesberechtigt. Der Erwachsenenvertreter der Ehegattin, weil sie nicht mehr voll geschäftsfähig ist, muss natürlich jetzt zum einen den Pflichtesanspruch geltend machen und gleichzeitig aber auch das gesetzliche Vorausvermächtnis, das ist nämlich das Recht der Ehegattin, am bisherigen Wohnsitz weiterzuwohnen und die Immobilie wie bisher zu benutzen.
Okay.
Zu Ihrer Frage der Eintrag.
Sie wohnt nicht, sie ist in einem Pflegewohnheim.
Sie ist in einem Pflegeheim. Gut, dann hat man den Vorteil, dass das Thema mit dem Wohnrecht fällt weg. Ändert jetzt aber nichts daran, wenn, wie ich hier annehme, sicherlich die Eltern schon vorverstorben sind, ja, ist die Ehegattin, wäre sie ja nach der gesetzlichen Erbfolge die Alleinerbin, heißt der Pflichtteil ist die Hälfte des Nachlasses. Was aber jetzt natürlich bedeutet, ich muss mir überlegen als Erbe, will ich die Immobilie behalten, dann muss ich mich ja spätestens nach einem Jahr, nach Abschluss des rechtskräftigen abgeschlossenen Verlassenschaftsverfahrens im Grundbuch eintragen lassen, dann muss ich mich eintragen lassen. Wenn ich allerdings vorhabe, als Dritter hier die Immobilie ohnehin nicht zu behalten und das Thema das Wohnrecht der Ehegattin keines ist, weil sie im Heim ist, dann wird es sinnvoll sein, das gleich zu verkaufen, weil ich ja als Dritter nicht begünstigt bin durch den Einheitswert, das heißt vom Verkehrswert, die 1,1% Eintragungsgebühr zahle. Und da kann ich mir dann schon viele Tausende Euro ersparen, indem ich, und vor allem, ich muss ja auch wissen, ich muss ja auch den Pflichtteil finanzieren, das Haus wird ja geschätzt worden sein, das heißt, die Hälfte des Schätzwertes geht ja dann auch noch an die Ehegattin, also im Regelfall wird man hier sagen, rechtskräftige Abwicklung des Verlassenschaftsverfahrens und Verkauf oder sogar, wenn alle mitspielen und das auch so sehen, wäre die Empfehlung vielleicht hier sogar den Verkauf aus der Verlassenschaft herauszumachen und dass sozusagen die Verlassenschaft verkauft, weil dann für den Dritten keine Grunderwerbsteuer anfällt. Dann kann ich es überhaupt steuerlich optimieren. Mhm. Dann verkaufe ich aus der Verlassenschaft. Mhm. Warum? Weil ich ohnehin aufgrund der Ehegattin, die Pflicht ist berechtigt und unter Erwachsenenvertretung steht, ohnehin schätzen musste. Das heißt, die Kosten sind eh schon entstanden. Dann kann ich es gleich aus der Verlassenschaft verkaufen mit gerichtlicher Genehmigung.
Komplexe Sachverhalt, ja, in jedem, ja, Fall. Also, ja, in allen Bereichen muss man eins dazu sagen, wenn ich jetzt zu einem Notar gehe und eine Beratung haben möchte, ja, ich glaube, die erste Stunde ist...
Ja, also die Erstberatung.
Die Erstberatung. Die Stunde
ist nicht, aber ja, die Erstberatung. Da geht es wirklich darum zu sagen, nur mal kurz abzuklären, aber nicht einen konkreten Fall, sondern allgemein, ja, wie ist denn die Situation? Also, mhm, zum Beispiel, wie verhält sich mit der gesetzlichen Erbfolge, wie verhält sich mit dem Wohnrecht des Ehegatten, vor allem vielleicht bei zweiter Ehe ein Thema. Die konkrete, maßgeschneiderte Lösung, wenn man das schon bespricht, ja. Das ist dann das natürlich nicht mehr.
Aber die Erstberatung, ja, sozusagen, ja, ist kostenfrei, ja, bei einem Notar. Das, ja, heißt, wenn Sie Fragen haben, wenn es Themen gibt, dann wird einmal das Große und Ganze mal angeschaut. Das Große und
allgemein besprochen.
Und dann, so sieht es aus, schaut man,
ja, bevor wir ins Konkrete gehen. Ja.
Okay. Wenn Sie jetzt dann nachher noch Fragen haben,